Südwestradio.
Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer in diesem neuen Jahr. Natürlich blicken wir wieder hoffnungsfroh und erwartungsvoll dem Jahr 2016 entgegen. Und weil es schon Tradition ist, holen wir wieder die Wünsche des Pfarrers von St. Lamberti aus dem Jahr 1883 hervor. Herr, setze dem Überfluss Grenzen und lass die Grenzen überflüssig werden. Nimm den Ehefrauen das letzte Wort und erinnere die Ehemänner an ihr erstes. Schenke unseren Freunden mehr Wahrheit und der Wahrheit mehr Freunde. Bessere solche Politiker und Geschäftsleute, die wohltätig sind, aber nicht wohltätig. Gib den Regierenden ein besseres Deutsch und den Deutschen eine bessere Regierung. Herr, hilf uns, dass wir alle in den Himmel kommen, aber wenn du willst, noch nicht gleich.
Heute hier, morgen dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Dass man mich kaum vermisst, schon nach Tagen vergisst, wenn ich längst wieder anderswo bin. Stört und kümmert mich nicht, vielleicht bleibt mein Gesicht doch dem ein oder anderen im Sinn. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Fragt mich einer, warum ich so bin, bleib ich stumm, denn die Antwort darauf fällt mir schwer. Denn was neu ist, wird alt und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr um Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war.
Wir berichteten schon in unserer letzten Sendung, dass überraschend in letzter Zeit in diversen Sendungen, zum Beispiel im ersten und zweiten Programm, der Begriff Heimat so oft thematisiert wird. Da ist die Sendung Meine Heimat, mein Programm, die Expedition ins Tierreich, wildes Polen, Tatra, Ostsee und Masuren oder Was weg ist, ist weg, die Heimatkomödie. Oftmals wird in den Sendungen Heimat hier im Westen angesprochen. Aber auch die Heimat der Ostflüchtlinge, die 1945 aus ihrer Heimat flüchten mussten oder vertrieben wurden. Doch nicht genug damit. Die Werbung hat den Gedanken auch aufgegriffen. Die WN titelte fast auf einer ganzen Seite »Mehr Heimat geht nicht« und machte damit Werbung für die regionale Zeitung nach dem Motto »Hier bin ich, zu Hause. Und das Gasthaus der Kiepenkerl macht Reklame und uns den Mund wässerig mit der grünen Heimatküche. Auch Professor Sternberg, dem Landtagsabgeordneten, war das bereits aufgefallen. In der Veranstaltung anlässlich des 50-jährigen Bestehens der schlesischen Grafschaft Glatz sagte er:
Was ist das überhaupt mit der Heimat? Frau Möller, Sie haben es vorhin schon gesagt, es gibt im Moment ein ganz hohes Interesse an dem Thema Heimat. Es ist geradezu ein Renner. Da waren vor einigen Jahren die Filme von Edgar Reitz, die drei großen Reihen unter dem Titel Heimat, von 1981 bis 2006, über 50 Stunden Fernsehfilme, wunderbare Filme, über das Thema Heimat, allerdings da eine Hunsrücker Heimat. Jetzt das Thema Heimat in der ARD, die Themenwoche in der ARD, das war schon sehr spannend. Vom 4. bis 10. Oktober wurden in der ARD im ersten Programm, in allen dritten Programmen, in allen Partnerprogrammen der ARD, also Phoenix und Arte, im Radio und im Internet, die unterschiedlichen Facetten von Heimat in den Mittelpunkt gerückt. Aktuelle politische Implikationen von Heimat, die vielfältige reiche Kultur, Heimat in allen Unterschiedlichkeiten, aber auch moderne Heimat mit aktuellen Trends und die Frage nach dem Heimatgefühl der jungen Generation. Sie fragten schon, Frau Möller, warum ist das so interessant? Ändert sich da was? Ich glaube tatsächlich, dass die Frage nach der Heimat hochaktuell ist. Insofern ist der Titel Ihrer Festschrift schon sehr gut gewählt. Heimat ist mehr als ein Wort. Heimat ist tatsächlich sehr viel mehr. Volker Herres, der Programmdirektor des Ersten, sagt, die aktuelle Flüchtlingskrise zwingt uns, über den Begriff der Heimat neu nachzudenken. Vor allem macht sie deutlich, wie wichtig Heimat im Angesicht des millionenfachen Verlustes derselben ist. Was Heimat bedeuten kann, darüber erzählen uns Filme in sehr bewegender Weise. Wir wollen einen ganz eigenen Blick auf das Thema werfen. Wir wollen über den Begriff der Heimat neu nachdenken. Und spannend war an dieser Themenwoche, dass sie geplant war vor über 2 Jahren. Und dass sie jetzt so aktuell in die Flüchtlingssituation kam, war nicht geplant. Aber gab dem Ganzen eine hohe Empfänglichkeit. Sie konnten nicht ahnen, wie aktuell das war.
Der Titel unserer Sendung lautet Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo. Wenn wir Heimat hier denken, dann ist das natürlich Münster, die umliegenden Ortschaften, das Münsterland, weitgehend Westfalen und dann eventuell noch Deutschland. Die Grafschaft Glatz hatte ihre Festschrift betitelt Heimat ist mehr als ein Wort. Und wie ich letztens im Interview der Musikgruppe Cat Ballou hörte, sagte ein Musiker, Heimat ist ein Gefühl. Ja, so gut definiert jeder seinen Heimatbegriff anders. Wenn Sie mich fragen würden, was ist für dich Heimat, würde ich sagen, ich habe keine Heimat. Zumindest kein Heimatgefühl. Ich bin zwar in Danzig geboren, das ist mein Geburtsort, aber bevor ich dort ein Gefühl für Heimat entwickeln konnte, musste ich mit 1,5 Jahren mit meiner Mutter und Großmutter vor der herannahenden Sowjetarmee fliehen. Ich bin in verschiedenen Orten groß geworden, habe in diversen Orten studiert und bin letzten Endes in Münster gelandet. Wo ist meine Heimat?
Das geht mir unter die Haut wie ein warmer Sommerwind. Ich hab es erst nicht geglaubt, dass ich hier nicht alleine bin.
Im Grunde waren wir doch schon auf Einsamkeit trainiert
und haben jeden Wink mit dem Zaunfall ignoriert.
Wir schatten um uns all die leeren Höhlen und die leeren Höhlen versperrten uns.
Die Sicht auf ein Leben, das wir einst erstrebten, doch wir halten daran fest.
Es geht mir unter die Haut wie ein warmer Sommerwind. Ich hab es erst nicht geglaubt, dass ich hier nicht alleine bin. Das geht mir unter die Haut, dass wir verbunden sind. Zieht mich immer weiter geradeaus, bis ich zu Hause bin.
Unter die Haut, denn alles, was wir sind, gibt leeren Worten ihren Sinn.
Unter die Haut,
ganz egal wie es klingt, weil du auch ohne Worte unsere Lieder singst.
Unter die Haut,
fühlst du es auch, lass alles stehen, wo es ist, und wir reißen auf.
Unter die Haut,
das ist alles, was ich brauch. Wenn ich in Sicherheit bin, dann fühlst du es
mir
still.
Es geht mir unter die Haut wie ein warmer Sommerwind. Ich hab es erst nicht geglaubt, dass ich hier nicht alleine bin. Das geht mir unter die Haut, dass wir verbunden sind. Zieht mich immer weiter geradeaus, bis ich zu Hause bin. Bis ich zu Hause bin, bis ich zu Hause bin.
Sommerwind. Ich hab es erst nicht geglaubt, dass ich hier nicht alleine bin.
Das geht mir unter die Haut, wie ein warmer Sommerwind. Ich hab es erst nicht geglaubt, dass ich hier nicht alleine bin. Das geht mir unter die Haut, dass wir verbunden sind. Zieht mich immer weiter ran. Bis ich zu Hause bin.
In Warendorf im Westpreußischen Landesmuseum lief die Ausstellung Angekommen. Hören wir einmal in die Einführung von Herrn Dr. Steinkühler hinein.
Wir haben also mit dieser neuen Ausstellung Angekommen ein leider aktuelles Thema jetzt ausstellungsmäßig in unseren Räumen. Leider aktuell, weil das ganze Thema Migration, Zwangsmigration ja nun uns schon seit Wochen und Monaten in den Medien begleitet. Und umgekehrt ist es halt der äußere Anlass, ist halt, dass vor 70 Jahren der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, 1945. Und schon 1944, 45 große Fluchtwellen von Deutschen aus dem östlichen Europa einsetzten und noch bis in die 50er Jahre hinein Vertreibungen, Zwangsvertreibungen von Deutschen stattfanden, wo die Forschung heute davon ausgeht, dass circa 12 bis, ja manche sagen bis 15 Millionen Menschen alleine nur auf deutscher Seite von diesen Maßnahmen betroffen waren. Und da haben wir dann auch wieder so eine Spuraktualität zu dem heutigen, zu den heutigen Geschehnissen, die ja weltweit auch von Flucht- und Vertreibungsbewegungen vor Krieg, Zerstörung und so weiter geprägt sind. Ich würde Sie gleich oder im Anschluss an dieses unmittelbare Gespräch auch zu einem kleinen Rundgang durch die Ausstellung einladen. Dann können wir uns die Tafeln, die sehr informative, aber auch sehr umfangreiche, aber auch sehr informative Ausstellung mal direkt vor Ort anschauen. Und es ist ein Katalog zu dieser Ausstellung erschienen. Die Ausstellung selber wurde konzipiert vom Zentrum gegen Vertreibungen in Berlin und ist Teil einer Ausstellungsreihe, die seinerzeit mit der Ausstellung Erzwungene Wege in Berlin begann. Dann ging es noch um die Gerufenen. Da ging es um die Deutschen, die im Laufe der Jahrhunderte sich im Osten Europas oder im Mittleren Osten Europas ansiedelten, teilweise von den dortigen Herrschern dorthin gerufen wurden. Und diese Ausstellung Angekommen ist der dritte Teil dieser Trilogie.
Zu dieser Ausstellung gab es auch ein Rahmenprogramm, in dem Menschen, die damals als Flüchtlinge unterwegs waren, erzählten. Es werden die Zeitzeugen, die damals Erwachsene waren, naturgemäß immer weniger. Heute kann man die Kinder hören, die aber auch heute auch schon das Rentnerdasein erreicht haben und die sich noch gut erinnern können. Hören wir einmal Herrn Siegfried Sieg, dessen Vater seinerzeit im Krieg war, seine Mutter war auf der Flucht an Typhus gestorben und er als 11-Jähriger war mit seinem 10-jährigen Bruder und der kleinen Schwester wirklich mutterseelenallein auf der Flucht von Westpreußen.
Wir kamen in diesen Riesensaal, das war ein Ausflugslokal am Rande Anklams, ungefähr etwas größer als eine Turnhalle, und die Bilder, die ich heute sehe, von den Flüchtlingen, die heute ins Land kommen, die lassen in mir natürlich wieder die Erinnerung hochkommen an das, was ich selbst erlebt habe damals, 1946. Wir waren in diesem Riesensaal, da standen nur Betten, Betten an Betten an Betten, dazwischen Gänge. Zwei der Betten zwei Betten waren unser Zuhause für uns drei Kinder. Da hausten wir auf den zwei Betten. Es gab täglich eine Wassersuppe. Und alle zwei Tage gab es Kaltverpflegung, so ein Stück Brot ungefähr pro Person, etwas Margarine und seltsamerweise so ein Teil Zucker bekamen wir dazu. Brot, Margarine, Zucker. Wir hatten dann immer so einen großen Hunger, mein Bruder und ich, dass wir da sofort alles verzehrt haben. Unkontrolliert zugegeben, aber wahnsinniger Hunger. Die Wassersuppe, die machte nicht satt und die schmeckte auch nicht. Und unsere kleine Schwester, die das nicht alles aufbekam, die haben wir dann noch gefragt, bist du satt, machst du nichts mehr? Hat sie dann verneint, sie mag nicht mehr und sie war satt. Haben wir gefragt, dürfen wir das auch noch essen? Das ist etwas brutal. Wir waren nicht so sehr nett in der Beziehung zu unserer Schwester, aber wir haben uns sehr um sie gekümmert. Aber dann haben wir ihren Rest auch noch aufgegessen, mein Bruder. Dann haben wir wieder einen Tag quasi gehungert und am Tag drauf gab es wieder die Kaltverpflegung. Und so lief das dann. Eines Tages wurde dieses Lager aufgelöst. Die Leute des Lagers wurden verteilt wieder in der Umgebung und es blieben einige Kinder übrig. Ich weiß nicht mehr genau die Zahl, 6, 7, 8. Drei davon waren wir, Waisenkinder, ohne Eltern. Ich hatte Ihnen ja gesagt, vom Vater wussten wir nichts. Wir waren in dem Lager dann vom Roten Kreuz erfasst worden. Also ich war ja in der Lage, die Daten anzugeben, unsere Daten und auch die unseres Vaters, den wir hofften zu finden. Und naja, dann kamen wir, diese übrig gebliebenen Kinder in dem Lager, in ein Waisenhaus. Und das war dann mein zweites Angekommensein in dem Lager und / dann Waisenhaus. Das war ein christlich geführtes Waisenhaus von Diakonissenschwestern. Da fühlten wir uns eigentlich doch dann zum ersten Mal wieder geborgen. Wir hatten hier dann ein eigenes Bett, wir bekamen regelmäßig zu essen und wir gingen wieder zur Schule. Ja, das war für uns dann schon ein schönes Gefühl. So, jetzt mache ich einen Sprung. Zu dem Waisenhaus gehörte auch ein Bauernbetrieb und wir Kinder mussten immer nach den Schularbeiten Feldarbeit leisten. Und eines Tages waren wir auch draußen, nach dem späten Nachmittag kommt unsere Erzieherin, eine Diakonissenschwester, und hat einen Brief in der Hand und ruft meinen Namen. Und ich ahnte nichts. Und sie kommt und sagt, hier ist ein Brief, dein Vater hat geschrieben. Ja, was meinen Sie, was das für ein Gefühl für mich war? Der Vater lebte. Mein Vater schrieb in dem Brief, in dem er fragte, wo ist Mutti, wo ist Wolfgang, mein Bruder, wo ist Gerlinde, meine Schwester. Er hatte nur meine Adresse bekommen von diesem Waisenhaus. Und ich musste dann sofort meine Feldarbeit einstellen. Die Schwester Emmy nahm mich mit ins Haus und musste den Brief an meinen Vater schreiben. Der schwerste Brief meines Lebens, können Sie sich denken. Da war ich dann 12 Jahre alt. Musste meinem Vater schreiben, unsere Mutter ist tot.
Hier versagte Herrn Sieg die Stimme, auch noch nach circa 70 Jahren Erinnerung. Nach einer kleinen Pause fuhr der Vorsitzende des Stiftungsrates der Kulturstiftung Westpreußen fort.
Ja, dann ging es weiter, dritte Etappe unseres Weges mit dem Ankommen, Station 1, Station 2, jetzt kommt die dritte Etappe zur Station 3 hin. Eine Rote Kreuzschwester brachte uns dann mit der Bahn nach Hildesheim, wo mein Vater nach der Gefangenschaft angekommen war. Unser Vater nahm uns am Hildesheimer Bahnhof in Empfang, den hatten wir auch an die 2 Jahre nicht mehr gesehen. In der letzten Phase des Krieges war mein Vater nicht mehr zu Hause gewesen, hatte keinen Urlaub. Und ja, die Freude war sehr groß und die Enttäuschung gleichermaßen. Mein Vater konnte uns 3 Kinder gar nicht aufnehmen. Er hatte im zerstörten Hildesheim, auch total bombardiert, ähnlich wie Anklam, wo wir vorher waren, ein Zimmer, ein kleines Zimmer. Es war ein Unding, ja, dass er uns 3 Kinder da unterbringen konnte. Die Folge war, wir wanderten wieder ins Waisenhaus, diesmal in Hildesheim, städtisches Waisenhaus. Ja, ich bin etwas boshaft. Diese Zeit im Hildesheimer Waisenhaus bezeichne ich so als meine Gefängniszeit. Wir wurden da ziemlich wenig pädagogisch geführt, behandelt, kann ich sagen. Essen war schlecht, war ja noch vor der Währungsreform. Da haben wir dann gemeutert über das Essen und so weiter. Unser Vater kam sonntags nach dem Mittagessen ins Waisenhaus, holte uns ab. Dann hatten wir Ausgang sonntags nachmittags und unser Vater unternahm mit uns irgendwas, wandern, Pilze sammeln, schwimmen gehen, was so ein Vater dann macht mit den Kindern. Und abends wurden wir wieder abgeliefert. Und dann begann wieder das Gefängnis eine Woche und am nächsten Sonntag kam unser Vater wieder. Mein Vater hat dann mit uns ernsthaft gesprochen auch, hat uns mit eingebunden in seine Überlegungen und unser Wunsch war aus dem Waisenhaus rauszukommen. Wir wollten heraus. Und unser Vater wollte das auch, dass wir aus dem Waisenhaus herauskamen. Er hat dann eine Kriegerwitwe geheiratet, auch aus dem Danziger Gebiet, die er schon aus seiner Jugendzeit kannte. Da war der Mann im Kriege gefallen und ja, sie wurde dann unsere Stiefmutter, diese Frau, die wir dann kennenlernten. Sie kam uns dann im Waisenhaus besuchen und dann hieß es, ja, das wird eure neue Mutter jetzt. Naja, wir haben uns gefreut. Unsere Stiefmutter hatte eine Tochter aus ihrer ersten Ehe auch, sodass wir dann 4 Kinder waren. Also jetzt war die neue Familie begründet. Jetzt muss ich gerade mal zählen. Also ja, die dritte Etappe endete dann meines Ankommens mit dem Hildesheim, Waisenhaus und so weiter. Und die vierte Etappe war dann die schöne Etappe, dass dann eine neue Familie begründet wurde und wir konnten das Waisenhaus verlassen. Da war ich mittlerweile konfirmiert, also ich war dann schon 49, da war ich schon 15 Jahre alt. War nicht so ganz pflegeleicht, mein Bruder ein Jahr jünger auch nicht. Wir waren ja ein bisschen verwildert durch die Waisenhauszeiten. Und unsere Stiefmutter hat es zunächst mal schwer mit uns gehabt, weil wir auch nicht so ganz gut gehorchten dann. Und dann haben wir auch schon mal übers Essen gemeutert. Und dann musste mein Vater wieder mal ein Machtwort sprechen. Aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich dann meine Stiefmutter geschätzt. Und das Bild, das ich von dieser Frau habe, wirklich, da habe ich meine Hochachtung. Sie hat einen Witwer geheiratet mit 3 Kindern. Sie hätte als Kriegerwitwe mit ihrer Witwenrente und mit ihrer Tochter ja eigentlich ein bequemeres Leben gehabt. Jetzt hatte sie Verantwortung für 4 Kinder und eine Familie. Und das hat sie gut gemeistert. Und kann ich nur sagen, da habe ich dankbare Erinnerungen an sie, obwohl die erste Phase auch schwierig war, habe ich gerade gesagt. So, damit ist dann die vierte Etappe meines Lebenswegs, der mit dem Krieg zu tun hat, beendet. Neue Familie, da normalisierte sich dann alles so ganz allmählich. Und damit möchte ich dann schließen.
Das verändert sich mit der Perspektive. Und das Weltgeschehen kann ohne mich geschehen. Doch ich bin dabei auf meine Weise. Streich mir etwas Sonne auf frisch gebackenes Brot. Ich wusste gar nicht mehr, wie gut das schmeckt. Ich gönn mir etwas Mondschein und Wein am liebsten rot. Mitten im Genusserlebnis hab ich es entdeckt. Alles, was ich mir erträume, was ich mir nur wünschen kann. Alles, was ich je erreiche, liegt in meinem Heimwehland. Vieles lern ich, vieles bin ich, vieles ist bekannt unterwegs. Das Ziel jetzt ist, das verändere ich, schau auf meinen Kompass, was die Welt mir schenkt, wenn sie mal an mich denkt, nehm ich dankend allen von allem etwas. Reiner Blütenhonig tropft mir auf den Keks, klebrig süße Finger abgeleckt, harte trockene Logik als Verpflegung unterwegs. Ich spuck sie gerne aus, sie hat mir selten gut geschmeckt.
was ich mir erträume, was ich mir nur wünschen kann. Alles, was ich je erreiche, liegt in meinem Heimweh-Land. Vieles lerne ich, vieles fühle ich, vieles ist bekannt unterwegs ins Heimweh-Land. Unterwegs ins Heimweh-Land. Was uns aus den Federn treibt, was am Ende übrig bleibt, im Gedankenfluss, im leidenden Genuss, ist Heimweh.
Im weiteren Begleitprogramm des Westpreußischen Landesmuseums wurden auch heutige Flüchtlinge eingeladen. Professor Fischer, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes der Kulturstiftung Westpreußen, gab hierzu eine Einführung.
Der Grundgedanke, der dieses Sonderprogramm geprägt hat, bestand darin, auch Erfahrungen zu vermitteln, Erfahrungen von denen, die diese Zeit mitbekommen haben. Und eigentlich in der Langfristigkeit so einer Planung war kaum abzusehen, dass nachdem diese Sonderausstellung eröffnet war, dann plötzlich eine Idee ganz aktuell geworden ist, die so überhaupt nicht in der Intensität zu denken war, nämlich, dass die Frage des Flüchtlingseins, des Ankommens, und der Gesamtproblematik, die sich damit verbindet, dass die eine derartig große Aktualität gewinnen würde. Und so ist dieser eigentliche Gedanke angekommen damals und heute, jetzt so besetzt, dass wir anders als ursprünglich geplant auch tatsächlich einige Flüchtlinge unter uns haben, die wenige Wochen, wenige Monate in diesem Land sind, und die uns vielleicht sehr authentisch vermitteln können, was die anderen, die 1945 bis 1948 angekommen sind, natürlich auch als Grunderfahrung gemacht haben. Und in dieser Konstellation haben wir überlegt, dass wir versuchen, diese Problematik aufzugreifen in verschiedenen Konstellationen, in verschiedenen Gesprächen. Und die Moderatoren stellen sich selbst vor. Das, was meine Aufgabe aber ist, ist zunächst den Schirmherrn dieser Veranstaltung, nämlich dem Bürgermeister der Stadt Warendorf, zu bitten, eine Begrüßung, ein erstes Statement zu der Problematik zu geben. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, dass Frau Schröder, die Witwe von Heinrich Windelen, dem letzten vertriebenen Minister, sich freundlicherweise bereit erklärt hat, ein Schlusswort zu sprechen und damit sozusagen einen Rahmen zu bieten zwischen der aktuellen Situation und der aktuellen Situation in der Reflexion dessen, was als vertriebene Problematik in diesem Land lange, lange Zeit präsent geblieben ist.
Ana ismi Salah.
Salah ist mein Name.
Ana jay min al-Araq, min Madinat Mosul.
Min al-Mosul von Irak.
Ana Yazidi, Dianati Yazidiya.
Ich gehöre der Jesidin Religionsgruppe.
بالعراق أنا كنت طالب كلية بس ما قدرت أكمل دراستي لما أنا كنت بالعراق جاء الظروف هيك صار داعش إجا وقتلونا ونهبونا
Wir wurden ausgeraubt, wir wurden bekämpft, wir wurden vertrieben. Die haben die Kinder verschleppt und die Männer umgebracht. Die haben meine Schwester auch verschleppt.
ولما شفت الظروف هيك انا ما قدرت ابقى بالعراق مشان هيك انا حابب اجي على اوروبا
سبب هجرة ما كان سبب هجرة
سبب هجرة
deswegen bin ich auf der Flucht weil ich diese Situation nicht mehr ertragen konnte
لما جيتني تركيا كان ماشي ومن تركيا لا هو تقريبا كله ماشي.
Ich bin zu Fuß die Strecke durch die Türkei bis hierher zu Fuß.
ولما جينا هون الحمد لله.
Gott sei Dank bin ich doch angekommen.
عرفنا نحن بأمان.
بأمان. بالأمان. حسب الأمان.
نعم. Ich versuche zu verstehen, Entschuldigung, weil die Dialekte sind unterschiedlich und versuche das zu deuten. Ja, also ich bin froh, dass ich in Deutschland in Frieden leben kann oder Frieden erlebe gerade. Ich danke Deutschland und ich danke Europa, dass sie uns empfangen haben.
Ein anderer erzählte,
Ismi Usama.
Mein Name ist Osama.
أنا من مدينة درعا جنوب سوريا.
Ich komme aus Derra.
أنا كنت قبل الأحداث يعني دراسي دارس تاريخ.
Ich habe Geschichte studiert. Ich war dabei Geschichte zu studieren.
وكنت أعمل بمعمل يملك والدي اللي هو عبارة عن مصنع زيت وتصدير زيوت.
Ich habe bei meinem Vater auch in der Torre gearbeitet in Ölpresse, Ölverarbeitung.
كان وضعي المادي كثير ممتاز.
Finanziell ging es uns gut.
كل شيء تمام.
Alles in Ordnung.
بداية الأحداث كما ذكرت بداية الأحداث بسوريا بلشت بمدينتي مدينة درعا.
Als es die Unruhe anfing in Derra, im südlichen.
حتى بنفس الحي اللي أنا كنت بسكن فيه.
Im selben Viertel sogar, wo ich gewohnt habe.
كانت البداية كثير صعبة لأنه لم تكن يعني الأحداث بلشت إلى مرحلة الثورة كانت مرحلة عبارة عن مظاهرات ومصادمات بين الأمن وال.
Es war noch kein Krieg und Aufstand, es war nur lediglich ein paar Demonstrationen, die friedlich waren. Und vom Anfang an hat die Militärmacht sofort blutig den Aufstand oder
den Widerstand. عبارة عن شوية حرية وشوية إصلاحات في النظام.
Die Menschen wollten nur ein bisschen Freiheit und ein bisschen Verbesserung des Systems.
لكن النظام من أول يوم استعمل الرصاص الحي ضد المتظاهرين السلميين. ما كان في أي نوع من أنواع السلاح.
Aber das System hat vom ersten Tag mit Gewehrkugeln geantwortet.
النظام قام بمحاصرة مدينة درعا حوالي أسبوعين استعمل فيها كل أنواع الطيران والسلاح الثقيل.
Er hat die Stadt zwei Wochen umzingelt und bombardiert.
ضد الشعب الأعزل ما كان مع أي مواطن أي قطعة سلاح فقط النظام هو من يقتل.
Das unbewaffnete Volk, weil wir keine Waffen besaßen.
أنا من عائلة كبيرة بدرعا فقدت حوالي لليوم أكثر من 300 شخص من أبناء.
Ich stamme aus einer großen Familie in Derra und in meiner Familie haben wir 300 Menschen
verloren. كبار أطفال أصغار ما لهم أي علاقة بأي نوع من أنواع الصراع.
Alte, junge, große, kleine, alles Opfer.
فقط لأن الشعب بيطالب بشوية حرية وشوية ديمقراطية.
Nur weil das Volk etwas Freiheit und etwas Demokratie.
يعني حتى ببداية الأحداث لم يطلب أي حدا إسقاط النظام فقط نوع من الإصلاحات.
Selbst am Anfang dieser Demonstration war nicht die Rede von Systemwechsel und Systemabstürzen, sondern nur Verbesserung.
بسبب سوء الأحداث اضطريت لمغادرة مدينتي بعد حرق بيتي تدميره من قبل النظام قوات النظام.
Nachdem die mein Haus ausgebrannt haben, musste ich flüchten.
حتى المعمل تبعي اضطريت أغلقه بسبب الأوضاع السيئة بسبب ما عاد في شغل.
Selbst unsere Fabrik mussten verschließen, weil wir nicht mehr arbeiten konnten.
اضطريت أغادر لأنا من مدينة قريبة على الحدود الأردنية اضطريت أغادر دخلت على الأردن بطريقة غير شرعية بس لهرب من القتل اللي كان يحدث.
Und ich hatte Glück, dass ich flüchten konnte nach Jordanien, weil es nah an der Grenze war. Ich könnte halt sogar.
فقط لتأمين حياة كريمة لأهلي.
Um ein würdiges Leben für meine Eltern oder für meine Familie zu ermöglichen.
اضطريت أعيش في الأردن حوالي سنتين ونص.
Ich habe 2,5 Jahre in Jordanien gelebt.
طبعا الأردن كان في أمان لكن ما كان في شغل ما كان في مستقبل بسبب الأوضاع السيئة اللي كانت موجودة بسبب الأردن استقبلنا بشكل جيد لكن بسبب الأوضاع السيئة ما في مستقبل لنا هناك.
Jordanien hat uns zwar gut empfangen, aber wir haben keine Zukunft, keine Schule, keine Arbeit, keine Zukunft.
فاضطريت بعد الفترة غادر لتركيا.
So musste ich nach 2,5 Jahren wirklich verlassen und nach in die Türkei.
ومن تركيا أطلع بقارب متهالك لأصل لليونان ضمن رحلة يعني أنا لو كنت يعني أدري ما كان يحدث لي ما كنت طلعت فيها بسبب الخطورة.
Und ich bin dann von der Türkei mit einem Boot nach Griechenland und wenn ich denke, welche Fahrt ich hinter mir habe und das gewusst hätte vorher, wäre ich nicht angetreten.
كانت الرحلة كثير خطرة
وأنا. Sehr gefährlich.
والحمد لله اللي اضطريت اجيب ما اجيبش حدا من افراد عائلتي لانه كثير كانت خطره عليهم وصلنا اليونان وحوالي ضلينا تقريبا المده وصل المانيا حوالي 15 يوم
ich habe 15 Tage für den Weg Richtung
قطعنا خلالها عده دول وكان وضع كثير صعب
wir haben mehrere Länder durchquert und es war sehr schwierige Situation
تحكم وسوء من بعض الدول يعني سوء استقبال كمان.
schlechter Empfang, schlechte Behandlung unterwegs in manchen Ländern.
لكن لما وصلت ألمانيا كان استقبال كثير جيد.
Aber als ich in Deutschland angekommen bin, war der Empfang sehr gut.
ما تعرضت أنا صار لي حوالي هون شهر ما تعرضت لأي موقف سلبي بألمانيا من أي شخص كان.
Ich bin seit einem Monat hier und habe kein einziges negatives Erlebnis gehabt hier.
كان استقبال بكل إيجابية وكل أريحية.
Das war ein sehr positiver Empfang und sehr willkommen.
أنا بشكر الشعب الألماني والحكومة الألمانية على اللي قدمته لنا.
Und ich danke das deutsche Volk und die deutsche Regierung.
وشكرا موصول للشعب الألماني اللي تعاطف معنا وقدم لنا كل مساعدة. شكرا
für die Menschen, die uns mitführen und helfen. Vielen Dank.
Dein Gesicht, es spiegelt sich in Regenpfützen. Ey, sogar grau kannst du gut tragen. Wenn ich wieder mal nicht in deiner Nähe bin, dann wartest du mit offenen Armen. In deinen Straßen kann ich mich so wunderbar verlieren. Und was immer ich grad such, ich find es hier. Oh, Heimat, schön, wie du mich anlachst. Du bist immer da, wenn ich keinen zum Reden hab. Oh, Heimat, und wie du wieder aussiehst. Ich frag dich immer, immer bei mir. Souvenir. Du und ich, nachts allein im Neonlicht, manchmal tanze ich mit dir. Tu nicht so, ich kenn dich in- und auswendig. Und du weißt viel zu viel von mir. Mal bist du laut, mal bist du leise. Mal müde, doch nie allein. Und wenn du willst, kannst du mich wärmen oder eiskalt sein. Oh, Heimat, schön wie du. Du bist immer da, wenn ich keinen zum Reden hab. Oh, Heimat, wie du wieder aussiehst. Ich frag dich immer,
souvenir. Da 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 da.
So, ich glaube, das war's mal wieder für heute. Sie hörten unsere Sendung Ost-West-Radio, Heimat hier und anderswo, im Bürgerfunk auf Antenne Münster. Am Mikrofon Roswitha Möller und in der Technik Lukas Wünnemann. Wir senden wie immer am ersten Sonntag im Monat, das ist der 7. Februar, um 19 Uhr, gleich nach den Nachrichten. Bis dahin bleiben Sie gesund oder werden Sie es. Alles Gute und tschüss.
Sieh mir noch einmal in die Augen, Baby, bevor du gehst. Ich werde es erst glauben können, wenn du nicht mehr vor mir stehst. Jetzt ist es wohl so.
Jetzt steht bald keiner.